Ich freue mich, hier sein zu dürfen und mit euch gemeinsam jetzt diese halbe Stunde zu gestalten. Ich war, glaube ich, das letzte Mal vor circa 3 Jahren zum Predigen hier. Vielleicht können sich da ein paar erinnern. Aber ich bin relativ häufig tatsächlich hier in der Gemeinde oder beziehungsweise hier im Haus durch die ganzen Veranstaltungen, die auf der Lindenwiese hier stattfinden. Und für mich ist es immer was Schönes, hierher zu kommen. Ich finde, es ist einfach ein Ort, der mich persönlich in meinem Glaubensleben oft inspiriert hat, geprägt hat. Ganz, ganz vieles haben wir hier in diesem Raum erlebt, auch auf den unterschiedlichen Freizeiten oder eben auch hier im Gottesdienst. Und es ist immer schön, hier zu sein. Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich euch gerne etwas zeigen. Einen Trailer von einer Serie, die wir gedreht haben. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Wir haben in der Ethigener Hütten eine Serie gedreht, eine Spielfilmserie sozusagen mit 8 Folgen. Eine Folge geht so, ja, circa 20 Minuten. Und in dieser Serie, das ist eher so eine humorvoll, chaotische Serie, in der aber auch der christliche Glaube immer wieder thematisiert wird. Und das ist so in den letzten 2 Jahren entstanden, also vor 2 Jahren haben wir uns da auf den Weg gemacht und es ist ein richtig schönes und cooles Projekt geworden. Und heute tatsächlich ist der Release-Tag, also heute Abend haben wir Premiere in Neuhütten, da zeigen wir die ersten 2 Folgen und heute um 19 Uhr kommt sogar die erste Folge auf YouTube raus. Und ich habe gedacht, wenn ich schon hier bin und es dieser Tag ist, dann nehme ich euch da mit rein und zeige euch einfach mal den Trailer von unserer Serie.
Frau Beule, meine herzliche Anteilnahme. Ich habe hier 2 Umschläge. Die darf ich Ihnen von Ihrer Oma überreichen.
Kennst du Hermine Falter?
Ja, klar.
Guck mal, was die mir vererbt hat.
Und da steht drin: Ich flipp aus. Du hast ein Haus geerbt.
Ach, Oma.
Also, ihr habt das Haus auch geerbt?
Ja, schwarz auf weiß.
Stellen Sie sich mal vor, meine Oma hat das Haus an 3 verschiedene Personen vererbt. Glauben Sie, dass es ein Versehen war, dass er einfach vergessen hat, dass er es schon mal vererbt hat?
Na, was glauben Sie? Glauben Sie an Zufälle?
Was ist denn hier los?
Ich finde das echt unfair. Ich habe dir so viel geholfen. Und was wollen die 3 überhaupt mit dem Haus?
Dieses Haus hier, das inspiriert mich mega, wirklich. Ich könnte dem Herr Klatt noch einen Song schreiben.
Passend, was die Hermine sich dabei gedacht hat.
Da ist das Haus nicht okay.
Das Haus ist schon okay. Aber das sind Mitbewohner.
Aber du bist doch gelernte Pädagogin. Du hast das doch studiert. Du musst doch wissen, wie man mit solchen Peoples umgeht.
Das ist mein Beruf. In meiner Freizeit, da hasse ich Menschen, die unstrukturiert sind und ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen.
Ich habe mich viel zu lang verhalten wie eine Maus. Aber jetzt ist Schluss damit.
Ach du Scheiße.
War das in dem Paket drin?
Scheint so, als hätte deine Oma ein Haus gehabt.
Wir brauchen jetzt eine Lösung für dieses Problem. Hier gibt's Ratten.
Beten!
Konstruktive Vorschläge, bitte.
Du wirst doch nicht Angst vor ein paar Mäuschen haben. Schreib auch weiterhin so böse, dann fliegen die schon ganz von alleine.
Das Haus gehört mir zu 1/3. Das werde ich bestimmt nicht einfach so hergeben.
Das ist ja so toll! Die haben mein Auto geklaut!
Was machen wir hier eigentlich jetzt?
Wir laden hier unseren Recyclingmüll ab.
Charlie, du bist eine ganz schöne Heuchlerin.
Charlotte, schön, dich mal wiederzusehen.
Komm doch mal vorbei, wenn du möchtest. Freunde sind immer willkommen, oder?
Glaubst du, ich habe eine Chance bei ihr?
Auf jeden Fall. Es ist höchste Zeit für Schmetterlinge im Haus.
Was soll das alles, Albert? Ich möchte in meinem Haus keine Energy Drinks, keine Shishas, keine Zigaretten, kein Alkohol und überhaupt gar keine Drogen oder sonstiges.
Das ist unfair.
Das ist demokratisch.
Das grenzt an Körperverletzung.
Das ist jetzt aber nicht so lieb.
Ja, das ist der Trailer zu unserer Serie und wenn es euch jetzt irgendwie Lust gemacht hat auf mehr, dann lade ich euch ganz herzlich ein um 19 Uhr heute auf unseren YouTube-Kanal. Wenn ihr auf YouTube geht, einfach voll vererbt eben den Titel dieser Serie eingeben, dann kommt es direkt als erstes zum Glück und dann könnt ihr einfach mal reinschauen und wenn es euch gefällt, dann auch gerne teilen. Es gibt einen Grund oder es gibt 2 Gründe, warum ich dieses Video jetzt gezeigt habe. Zum einen, um euch natürlich darauf aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen. Aber der andere Grund ist, dass ich ganz bewusst eben jetzt in der Vorbereitung für die Predigt an dieses Projekt denken musste. Weil ich habe bei diesem Projekt eine Kraft erlebt. Ich habe eine Kraft erlebt, die mich immer wieder fasziniert. Wir haben eben vor 2 Jahren mit diesem Projekt gestartet. Wir waren zu dritt, also 2 Frauen und ich. Wir sind gemeinsam losgegangen. Die sind bei uns im Theaterteam und sind sehr kreativ. Und wir haben uns eben überlegt, warum machen wir das? Wir wollen ganz bewusst eben auch Menschen außerhalb der Kirche erreichen mit sowas. Und haben uns da eben auf den Weg gemacht und immer mehr Leute irgendwie mit in unser Team geholt. Und als wir damals vor 2 Jahren losgegangen sind, hätte ich niemals gedacht, dass wir jetzt an diesem Punkt stehen, wo wir gerade stehen. Und dass so ein Ergebnis eben am Ende dann tatsächlich da ist, das wir dann auch präsentieren können. Und das, was eben diese Serie, dieses Projekt ermöglicht hat, das war die Vielfältigkeit und die verschiedenen Gaben, die Gott in die Menschen hineingelegt hat, die Teil wurden von diesem Projekt, von diesem Team. Und ich habe eben in dieser ganzen Zeit diese Kraft der Gemeinschaft erleben dürfen. Was für eine Kraft entsteht, wenn Menschen zusammenkommen und all das, was sie haben, was Gott ihnen geschenkt hat, einbringen und man das irgendwie zusammenfügen kann zu einem großen Ganzen. Da entsteht eine Kraft oder eine Kraft wird sichtbar, die Ergebnisse hervorbringt, mit denen man vielleicht davor nicht gerechnet hat. Die Gemeinschaft, in der wir gemeinsam unterwegs sind, ist etwas Kraftvolles. Und ich glaube, das ist das, was ihr hier in der Gemeinde auch an vielen Stellen schon erlebt habt, an unterschiedlichen Projekten. Wenn man gemeinsam mal was angeht, was anpackt und andere Menschen mit dabei sind und sich einbringen, dann erlebt man das. Wow! Und wir wissen ganz oft an vielen Stellen, alleine hätten wir das nie so geschafft. Alleine hätte ich sowas ja nie produzieren können, da braucht man andere Menschen dazu. Und mit all den anderen Dingen in der Gemeinde oder auch in unserem Leben allgemein ist es auch oft so. Wir brauchen die Gemeinschaft. Also diese Kraft der Gemeinschaft ist etwas Besonderes. Und ihr seid jetzt in dieser Predigtreihe über das Reden Gottes. Ihr habt eine Predigt schon dazu gehabt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, und es werden noch ein paar folgen. Und ihr beschäftigt euch konkret mit der Frage, wie spricht Gott heute auch in unser Leben? Wie können wir das Reden Gottes wahrnehmen? Und ich bin davon überzeugt, dass eben das Reden Gottes und die Kraft der Gemeinschaft eng miteinander verbunden sind und dass man das nicht einfach so voneinander trennen kann. Es gehört zusammen. Und die Frage, wie das zusammengehört, also welche Rolle die Gemeinschaft im Reden Gottes spielt, diese Frage möchte ich heute nachgehen. Und um diese Frage zu beantworten, ist es gut, wenn wir einen kleinen Blick ins Alte Testament werfen. Du hast mich gerade aufs Alte Testament angesprochen, da gibt es ganz, ganz viel spannende Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und wenn man eben über das Reden Gottes spricht, also wie Gott zu den Menschen gesprochen hat, da ist in der Bibel ja ganz viel davon berichtet, dann gibt es einen Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament. Und wenn man eben ins Alte Testament blickt, und ich möchte euch das ein bisschen grafisch darstellen, dann gibt es eben so eine Person, die relativ wichtig ist. Und es gibt die Gemeinschaft oder die Gruppe, mit der diese Person unterwegs ist oder für die diese Person einen besonderen Auftrag hat. Und diese Pfeile hier, sie stellen so ein bisschen das Reden wahr. Da, also diese Person, man nennt sie oft im Alten Testament einen Propheten zum Beispiel. Diese Person wurde von Gott auserwählt. Im Alten Testament gibt es verschiedene Personen, bei denen das sichtbar wird. Und das ist so dieser Stil vom Alten Testament, sage ich mal. Zum Beispiel ist der Mose einer von diesen Personen. Er ist von Gott auserwählt, er bekommt einen Auftrag von Gott. Gott begegnet ihm, spricht zu ihm und sendet ihn mit dem, was Gott eben zu ihm spricht, mit dieser Botschaft, zu der Gruppe. Zu einer Gemeinschaft, konkret eben bei Mose war es das Volk Gottes, das Volk Israel. Er schickt sie, also Gott schickt diese Propheten zu ihnen, zu diesem Volk, um die Botschaft, die er für sie hat, weiterzugeben. Also das Reden Gottes ist sehr fokussiert auf eine Person, einen Mittler sozusagen, der es weitergibt. Und es gibt nicht nur die Propheten im Alten Testament, sondern es gibt auch die Priester. Sie haben eine ähnliche Funktion. Auch sie sind quasi Mittler zwischen Gott und den Menschen und zwischen Mensch und Gott und haben die Aufgabe eben ganz bewusst, Gott zu begegnen. Da gibt es dann verschiedene Art und Weisen, wie das funktionieren kann. Hören was, bringen das vor die Menschen und genauso das, was die Menschen vor Gott bringen wollen, nimmt dieser Priester oder auch ein Prophet und bringt es dann zu Gott. Und eben das ganze Alte Testament durchzieht eben dieses Prinzip von eine Person hat den Auftrag zur Gemeinschaft zu sprechen. Das Schwierige ist ganz oft, und das lesen wir oft, es gibt manchmal so Bibelstellen, wo dann eben zum Beispiel irgendjemand aus dem Volk sagt, bitte lieber Mose, bitte Gott darum, dass er das und das für uns macht. Für uns heute ist es irgendwie fast unvorstellbar. Ich muss zu jemand anderem gehen und sagen, bitte ihn, also bitte Gott darum, dass er was für mich macht. Aber so war das eben notwendig, diese Bewegung. Wenn man das jetzt übertragen würde und wir in dieser Zeit nach wie vor leben würden, stellt euch mal vor, ihr als Gemeinde lebt in dieser Zeit. Also ihr seid die Gemeinschaft und es gibt eine Person, wir nehmen jetzt einfach mal den Dan, und der ist eben auserkoren von Gott, er ist euer Prophet und es funktioniert eben wie damals. Das würde bedeuten, der Dan hat immer wieder die Aufgabe, in die Stille zu gehen. Vielleicht geht er da oben auf den Berg. Oft hat er das eben mit Bergen oder mit einem gewissen Ort zu tun. Er geht da hoch zum Kreuz. Dort begegnet er Gott. Er empfängt Botschaften und dann kommt er hierher, stellt sich hin und gibt diese Botschaft weiter. Und dann, wenn ihr dann eine Rückfrage dazu habt oder eine Anmerkung, dann sagt ihr das dem Dan, dann nimmt der Dan das wieder mit und geht wieder rüber. Das bedeutet, ihr seid sehr stark abhängig von ihm, wenn man eben in dieser Zeit so in diesem Modell lebt. Wenn ihr mit Gott kommunizieren wollt, dann könnt ihr das nicht ohne diesen Dan. Immer wieder ist er eben der Mittler. Genau das ist das, was das Alte Testament eben auszeichnet. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und dieser Unterschied, er wird sichtbar in der Art und Weise, wie wir Menschen Gott begegnen können. Es gibt im Alten Testament einen Prophet, der gibt so eine kleine Vorhersage, so eine Prophetie. Er weist auf etwas hin und er sagt, es wird eine Zeit kommen, in der verändert sich ein bisschen was. Eine Zeit, in der Gott seinen Geist auf alle Menschen ausgießen wird. Nicht nur eben auf eine einzelne Person, sondern auf mehrere. Gott wird seinen Geist ausgießen. Im Neuen Testament kommt irgendwann mal Jesus ins Spiel. Jesus eben, bei dem ich gern mal mit dabei gewesen wäre damals, Jesus, auf den ich mich von Herzen freue, wenn ich ihm eines Tages mal begegnen darf. Dieser Jesus, der so inspirierend ist, der so starke Lehren bringt, der so eine schöne Art und Weise hat, den Menschen zu begegnen und der die Liebe Gottes in dieser Welt sichtbar gemacht hat. Auf eine faszinierende Art und Weise. Er hat diese Welt auf den Kopf gestellt, einen ganz anderen Weg aufgezeigt. Und ja, auch Jesus kann als Mittler zwischen uns und Gott bezeichnet werden. Aber Jesus, er zeigt uns nicht nur, wie Gott ist und verkörpert seine Liebe in dieser Welt, sondern er macht eben auch den Weg frei zu Gott. Den Weg, dass wir eben nicht mehr abhängig sind von einer Person, einem Propheten, sondern dass jeder von uns, wenn wir das ernst nehmen und diesen Jesus in unser Leben lassen, ganz frei und offen zu diesem Gott kommen kann. Im Neuen Testament gibt es eben eine wichtige Stelle, die das deutlich macht, was da passiert. Ich habe gerade von dem Joel gesprochen, der eben das vorhersagt. Ein Prophet, der sagt, da wird der Geist ausgegossen. Und genau das lesen wir auch in der Apostelgeschichte 2. Wir lesen dort, am Pfingsttag waren alle versammelt, also die Jünger, die eben mit Jesus unterwegs gewesen sind. Jesus ist mittlerweile in den Himmel gefahren und dann sind die Jünger unterwegs, sie treffen sich, sie bewegt wahrscheinlich ganz vieles, wie wird es jetzt weitergehen, was machen sie jetzt, wie gehen sie um mit dem, was sie erlebt haben. Und dann lesen wir, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Es erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen. Diese Flammen zerteilten sich wie Feuerzungen und verteilten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. In ein paar Wochen feiern wir dieses Pfingstfest und das ist eben symbolisch hier dargestellt. Die Jünger sind dort unterwegs und plötzlich kommen wie so Feuerflammen, symbolisch kommen da Zungen und kommen auf sie nieder. Der Heilige Geist erfüllt sie. Das, was eben der Prophet im Alten Testament vorhergesagt hat, passiert da jetzt plötzlich. Und was ist die Folge davon, dass der Heilige Geist in ihrem Leben anfängt zu wirken? Sie fangen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und jetzt könnte man sich fragen, hey, was hat es jetzt für einen Sinn, in anderen Sprachen zu sprechen? Wenn wir dann weiterlesen, dann merken wir nämlich, es sind nicht irgendwelche Sprachen, sondern es sind die Sprachen von den Menschen, die sich gerade in Jerusalem versammelt haben. Es war ein Fest in Jerusalem und es sind Menschen aus der ganzen Welt gekommen nach Jerusalem, aus unterschiedlichen Nationen. Und plötzlich werden diese Jünger, die hier eben Jesus nachfolgen, sie werden erfüllt vom Heiligen Geist und sie fangen an, in der Sprache zu sprechen und dann auch in der Sprache zu predigen, wie eben die Menschen, die plötzlich in Jerusalem sind. Und die Menschen in Jerusalem, sie sagen, hey, ich verstehe, was diese Person sagt. Also Gott befähigt jetzt die einzelne Person dazu, zu dieser ganzen Gruppe zu sprechen. Aber der Unterschied ist, im Vergleich zu damals, ist es nicht nur eine Person, die befähigt wird, sondern es sind plötzlich alle Christusgläubigen, die befähigt werden, zum Volk zu sprechen, zu unterschiedlichen Gruppen, in unterschiedlichen Sprachen. Das ist ein riesengroßer Unterschied und der ist markant. Und es blieb eben und bleibt auch nicht bei dieser Gruppe damals in der Apostelgeschichte 2 stehen, sondern es ist die Zusage, die das Neue Testament immer wieder an verschiedenen Stellen bringt. Wenn wir an Jesus Christus glauben und uns als Nachfolger von ihm bezeichnen können, dann fängt der Heilige Geist an, in unserem Leben zu wirken. Und er macht eben, er gibt uns diesen Zugang zu Gott, dass wir das Reden Gottes direkt wahrnehmen können. Nicht indirekt über jemand anderes, sondern direkt. Ich darf direkt zu ihm kommen, mein Gebet zu ihm sprechen, aber ich kann auch das Reden Gottes in meinem persönlichen Leben wahrnehmen. Und wie man das wahrnehmen kann, da wird noch einiges in dieser Predigtreihe folgen. Aber die Tatsache ist geschaffen. Jesus hat den Weg freigemacht. Und das ist etwas Wunderbares. Für viele von uns, die vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, ist das normal. Es ist normal, dass wir einen freien Zugang zu Gott haben. Es ist normal, dass wir irgendwie wahrnehmen können, dass in unserem Leben wirkt. Es ist vielleicht sogar gewöhnlich für uns geworden. Aber wenn wir den Blick ins Alte Testament werfen, dann merken wir, es ist eben nicht normal, sondern es ist etwas Besonderes. Etwas Wertvolles. Und wir dürfen von Herzen dankbar dafür sein, dass Jesus das ermöglicht hat. Du, jeder von uns hier im Raum, hat freien Zugang zu Gott, können das Reden Gottes wahrnehmen. Und der Dan ist nach wie vor wichtig für diese Gemeinde. Er leitet diese Gemeinde, er denkt vor, er geht einen Weg und er gibt Dinge weiter, die Gott ihm gibt. Aber es ist nicht beschränkt auf ihn, sondern jeder von uns, jeder von euch hier in diesem Raum ist Teil davon. Teil von dieser Gemeinschaft, Teil von dieser Gruppe. Die Frage, was konkret jetzt eben die Gemeinschaft macht und welche Rolle die Gemeinschaft spielt, ist damit noch nicht ganz beendet. Es ist die Grundlage dafür gelegt. Aber wenn man jetzt eben dieser Frage weiter nachgehen möchte, was für eine Rolle spielt jetzt die Gemeinschaft, muss man auch eine umgekehrte Frage stellen. Denn man könnte dann jetzt eigentlich auch sagen, okay, klar, hier im Alten Testament ist das ja wichtig. Also ich bin irgendwie Teil der Gemeinschaft und wir sind abhängig von einer Person. Ich lebe in einer gewissen Abhängigkeit. Notwendig vielleicht sogar, dass ich in dieser Gemeinschaft bin, zu der dieser Prophet gehört. Wenn ich nicht in der Gemeinschaft bin, dann kenne ich den Propheten vielleicht gar nicht. Wichtig. Wenn ich jetzt aber den direkten Zugang zu Gott habe und ich kann sein Reden wahrnehmen, dann bin ich ja nicht mehr abhängig von anderen Menschen. Das ist doch das Schöne daran. Ich brauche eben nicht mehr einen Propheten, ich kann selber zu Gott gehen. Dann könnte ich ja auch auf die Idee kommen zu sagen, eigentlich ist es vielleicht sogar leichter, wenn ich allein unterwegs bin. Ich muss mich nicht mit anderen irgendwie, ja, ich muss mit ihnen nicht diskutieren. Ich muss nicht fragen, ob das gut ist, was ich da jetzt gehört habe. Ich kann allein mit Gott reden. Warum brauche ich dann noch die Gemeinschaft? Wahrscheinlich hat Gott sich schon gedacht, okay, dass wir Menschen, wenn wir tatsächlich den Heiligen Geist in unserem Leben haben, sein Wirken wahrnehmen, irgendwann mal vielleicht auf die Idee kommen, diese Frage zu stellen. Und er hat uns schon was mitgegeben im Neuen Testament, durch den Paulus. Der Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und diese Gemeinde in Korinth, das waren auch christusgläubige Menschen. Sie waren mit Jesus unterwegs, sie sind zum Glauben gekommen und haben eben in der Gemeinschaft das gelebt. Es gab aber ein paar Sachen, die waren ein bisschen durcheinander. Und Paulus schreibt eben zwei Briefe an sie. Und er hat wahrscheinlich mehrere geschrieben, aber zwei sind uns überliefert. Und im ersten Brief, da versucht er manche Dinge zu ordnen. Und dann bringt er ein schönes Bild. Ein Bild, das damals wie heute so klar und inspirierend ist. haben von euch ganz viele schon gehört und vielleicht auch schon gelesen, dieses Bild handelt von unserem Körper. Ich lese einfach einen kleinen Abschnitt aus diesem Text vor. Der Text ist viel länger, ihr könnt ihn gerne zu Hause nochmal nachlesen. In 1. Korinther 12, da schreibt Paulus, Gott hat unseren Körper, also jeder von uns hat einen Körper, unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In diesem Bild vom Körper versucht Paulus jetzt deutlich zu machen, warum eben das Individuum als einzelne Person nach wie vor abhängig ist oder vielleicht eben gebunden ist an eine Gemeinschaft. Oder man müsste vielleicht eher sagen, gebunden sein sollte an eine Gemeinschaft. Wir können das so gut nachvollziehen, dieses Bild. Unser Körper besteht aus verschiedenen Körperteilen. Wir haben die Hand, wir haben den Fuß, Augen, Nase, Ohren und so weiter. Und das, was Paulus sagt, ist auch für jeden von uns klar. Wenn es eben nur ein Körperteil gibt, wenn nur die Hand da irgendwie unterwegs ist, das würde nicht ganz passen. Und die Hände können auch nicht zu den Füßen sagen, ich brauche dich nicht. Es ist schwierig. Und wenn man eben mal Einschränkungen hat bei einem Körperteil, dann merkt man auch das, wie wichtig das ist, das eben ganz konkret auch irgendwie miteinander zu haben und dass es zusammen funktioniert. Ich habe im Dezember hier mir eine Verletzung zugefügt, leider. Ich wollte eine Glasscheibe ausbauen, obwohl ich ja eigentlich in eine Glasfamilie eingeheiratet habe. Müsste man eigentlich wissen, wie es geht. Aber diese Glasscheibe ist beim Ausbau zersprungen und meine Hand ist durchgerutscht und sie hat mir eben hier die Glasscheibe aufgeschnitten und mehrere Sehnen und Nerven durchtrennt. Zum Glück nicht die Pulsader. Und die Hand war dann danach natürlich sehr beeinträchtigt. Und es ist wirklich ein Wunder, dass diese Hand schon wieder so gut funktioniert, wie sie jetzt funktioniert. Selbst die Ärzte sind da fasziniert und ich bin einfach begeistert, dass Jesus mir da so ja, geholfen hat. Aber in dieser Zeit habe ich gemerkt, wenn diese eine Hand nicht funktioniert, obwohl mein ganzer Körper gesund ist, da leidet der ganze Körper darunter. Es beeinträchtigt alles andere. Und dann ist was passiert. Es sind eben hier die Gelenke ein bisschen angeschwollen, weil die Bewegung ja nicht mehr richtig da war. Aber nicht nur die Gelenke, sondern nacheinander ist das Gelenk angeschwollen, dann das Hüftgelenk, dann die Knie bis hin die Füße. Und ich wusste nicht, hey, was passiert jetzt plötzlich? Aber da wird sichtbar bei solchen Verletzungen, wie das alles zusammenhängt. Und genau dieses Bild gebraucht Paulus, um den Zusammenhang zwischen uns in der Gemeinde, in der Gemeinschaft deutlich zu machen. Ja, jeder Einzelne ist unterwegs und jeder Einzelne ist mit Gott unterwegs und doch gehören wir zusammen und können nicht voneinander getrennt werden. Es gehört zusammen. Und ich finde es so schön heute, wir leben in so einer individualistischen Gesellschaft. Es geht immer um mich, dass ich glücklich bin. Ich habe vor kurzem so ein Video gesehen auf YouTube, da läuft einer, der eigentlich relativ bekannt ist, durch den Flughafen und er filmt sich selber und dann sagt er quasi in die Kamera, schaut mal her Leute, ich laufe hier rum und ich habe eigentlich mehrere hunderttausend Follower auf YouTube. Es juckt hier um mich gar niemanden, dass ich hier ein Video mache. Die Leute schauen nicht mal her. Und dann schließt er daraus, da sagt er, deswegen, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. So leben wir halt heute. Und er schließt dann, finde ich, eine falsche Schlussfolgerung daraus, denn er sagt, weil dann jeder für sich selber lebt, also fang auch du an, für dich selber zu leben. Und es ist egal, was die anderen Leute über dich denken. Mach dich nicht so abhängig von ihnen. Die Schlussfolgerung würde ich anders ziehen, aber trotzdem, das, was er beobachtet, ist das, was wir an ganz vielen Stellen erleben. Ich bin unterwegs für mich. Und es ist eben, wenn wir dann in die Bibel schauen, nicht nur ich und mein Gott und alles andere ist egal, sondern ich und mein Gott, aber ich bin Teil von einem Wir, von einem Kollektiv. Und ist das nicht heute wieder so aktuell, dass die Bibel beides zusammenbringt, die Rolle der Gemeinschaft und die Rolle der einzelnen Personen? Es ist was so Faszinierendes. Und dieses Bild eben von diesem Körper, das gebraucht Paulus dann eben in diesem Text, Korinther 12, zeigt er dann auf, dass es immer auch was mit dieser Bewegung wieder zu tun hat. Denn diese Bewegung aus dem Alten Testament, die gibt es nach wie vor, nur eben verteilt auf alle. Er spricht dann eben von Gaben, die wir bekommen haben. Jede einzelne Person hat Gaben von Gott bekommen. Diese Gaben sind aber nicht nur dazu da, dass das Leben besser wird, wo ich gerade stehe, sondern sie sind dazu da, damit ich die Gemeinschaft erbaue und stärke, damit da eben etwas entsteht. Also ich empfange etwas und gebe es weiter. Diese Bewegung, sie zieht sich durch und sie bleibt im Neuen Testament gleich. Das Gleiche kann man auch übertragen eben auf finanzielle Dinge, auf materielle Dinge, die mir gegeben sind. Ich empfange etwas, darf dankbar das annehmen und ich darf es weitergeben, damit andere dadurch gesegnet werden. Das ist das Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip, das lässt sich jetzt auch auf das Reden Gottes übertragen. Denn wenn ich etwas empfange, dann stehe ich auch hier beim Reden Gottes, bei den Botschaften, die Gott mir gibt, in der Verantwortung, das weiterzugeben. Im Neuen Testament gibt es da zwei Beispiele dazu, die ich euch zeigen möchte. Das erste Beispiel, das ist in der Gemeinde in Korinth. Denn wenn man dann ein bisschen weiter blättert in Korinther 14, 1. Korinther 14, Paulus bringt dieses Bild vom Leib, wie ich gerade gesagt habe, von dem Körper. Und dann geht er noch ein bisschen weiter, spricht noch ein paar andere Themen an. Und dann spricht er eben über Wortbeiträge im Gottesdienst. Er spricht von der Prophetie, von der Zungenrede, von der Lehre und so weiter. Und er zeigt dann auf, dass das alles wichtig ist und so ist relativ viel, was er dazu schreibt. Und dann schreibt er aber, nachdem er, wie das so dargestellt hat, Festus zusammen, schreibt er, was folgt daraus, liebe Geschwister? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren, wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen. Lasst zwei oder drei prophetisch reden und die anderen beurteilen, was gesagt wurde. Hier geht es jetzt ganz konkret um das Reden Gottes, denn das sind Wortbeiträge. Ein Lied ist etwas, was andere ermutigen kann. Und ein Lied ist ganz oft eben auch im Neuen Testament oder auch im Alten Testament, bei David zum Beispiel, eingegeben von Gott oder inspiriert. Auch heute noch. Das letzte Lied, das wir gerade vor der Predigt gesungen haben, kannte ich nicht, aber ich fand es so stark, so ermutigend. Es macht was mit mir. Und genau das haben die in Korinth gelebt. Es gab eben, das soll ausgedrückt sein, hier durch diese verschiedenen Pfeile, es gab verschiedene Personen, die haben verschiedene Dinge von Gott erhalten und die haben sie weitergegeben an die Gemeinschaft. Nicht nur für sich behalten, sondern weitergegeben. Und dadurch wurde die Gemeinschaft erbaut. Und das ist ein wunderschönes Beispiel für die Art und Weise, wie das Reden Gottes durch eine Einzelperson in der Gemeinschaft Kraft entfaltet und es sichtbar wird. Denn was passiert jetzt, wenn eben der eine was bekommt und der andere, dann profitieren beide voneinander, denn sie ermutigen sich gegenseitig. In diesem oberen Beispiel von Korinth, da geht es eben konkreter um solche Offenbarungen, die Gott gibt, also um das Reden Gottes durch Eindrücke, durch ein Lied und so weiter. In dem unteren Beispiel von Berea, da gibt es einen Fokus auf etwas anderes. Denn in der Apostelgeschichte, wenn Paulus dann, der war nicht nur in Korinth unterwegs und der war auch noch an anderen Stellen unterwegs, hat ganz viele Gemeinden gegründet und irgendwann mal kommt er eben in diese Stadt in Berea und dort spricht und geht er in die Synagoge und verkündet dort das Wort Gottes. Und dann lesen wir eben, noch in derselben Nacht schickten die Gläubigen Paulus und Silas nach Berea. Als sie dort ankamen, gingen sie in die Synagoge. Die Einwohner waren offener als die Leute in Thessaloniki und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Die Folge war, dass viele Juden und viele vornehme griechische Frauen und Männer zum Glauben fanden. Was hier das Entscheidende ist, Paulus geht dorthin, er verkündet das Wort Gottes und was passiert? Die Gruppe, die Gemeinschaft, sie versammelt sich um das Wort Gottes, um die Schriften. Damals hatten sie vor allem das Alte Testament als Schriften. Sie versammelten sich darum und sie haben es gemeinsam angeschaut, ob das, was Paulus erzählt hat, wirklich stimmt. Sie durchforschten quasi diese Schriften. Sie kamen täglich zusammen. Und das haben sie nicht als Einzelpersonen gemacht, sondern als Gemeinschaft. Und was war die Folge davon, dass sie sich als Gemeinschaft um das Wort Gottes versammelt haben, um die Schriften? Die Folge davon war, dass viele Menschen zum Glauben gefunden haben. Also, dass sie erbaut wurden, gewachsen sind. In diesem Bild ist diese Pflanze sichtbar. Diese Pflanze, dass da eben etwas wächst. Und ich finde, es ist ein schönes Bild, auch im Blick auf das Reden Gottes. Denn das Reden Gottes, sowohl hier in Korinth als auch in dieser anderen Stadt, in beiden Städten und auch in all den anderen Geschichten im Neuen Testament, ist das Ziel, dass Wachstum entsteht. Wachstum entsteht dadurch, dass Gott zu uns spricht. Und die Gemeinschaft, sie spielt dabei eine unfassbar große Rolle. Wie leben wir das heute? Wenn wir heute eben unterwegs sind, dann können wir genau das Gleiche machen, was die damals in Korinth oder in Berea gemacht haben. Wir haben die Möglichkeit, heute die Bibel zu lesen. Und jetzt fokussiere ich mich mal auf die Person hier links. Jeder von uns, wenn wir uns jetzt mal hier einsetzen würden in diese Person, hat den Zugang zur Bibel. Heute gibt es so viele schöne Übersetzungen, so viele Zugänge zur Bibel online oder dann eben in Printversionen. Es ist der Wahnsinn. Und wir können das Wort Gottes lesen, wir können es studieren, wir können es damit auseinandersetzen. Und wenn wir das lesen, dann können wir erleben, wie Gott durch diese Texte in unser Leben spricht. Ich habe das schon so oft erlebt, dass ich einen Text lese oder auch manchmal nur morgens den Vers des Tages, ich lese den und ich merke, wow, Gott, das spricht gerade so in meine Situation. Gott spricht durch die Texte der Bibel. Und das andere, dafür steht das Ohr eben, ist eben, dass ich Dinge wahrnehme. Nicht mal nur unbedingt lese, sondern ich höre vielleicht etwas. Manche haben das schon erlebt, dass sie akustisch Gott gehört haben. Oder vielleicht habe ich einen Eindruck, dass Gott mir etwas aufs Herz legt. Oder plötzlich ein Gedanke, der da ist. Ein Impuls. Verschiedene Dinge. Und dafür steht dieses Ohr. Es ist eben das Reden Gottes wahrzunehmen. In der Stille, im Gebet. Da werdet ihr noch drüber sprechen in den anderen Predigten. Und jetzt spricht Gott eben zu mir und jetzt ist der Fokus, dass ich das Ganze eben einbringe in die Gemeinschaft. Dass andere eben was davon mitbekommen. Und nicht nur ich mache das, sondern alle anderen eben auch. Und was ist die Folge davon, wenn das alle anderen machen? Zum einen habe ich den Vorteil, dass ich ergänzt werde. Ich werde ergänzt in meiner eigenen Erkenntnis. Vielleicht liest du einen Bibeltext mal bei dir zu Hause und du merkst, wow, ich habe da was entdeckt. Und dann sprichst du mit jemand anderem hier in der Gemeinde oder in einer Kleingruppe darüber und du merkst plötzlich, wow, die andere Person hat so eine ganz andere Perspektive darauf, aber das erhält mir diesen ganzen Text. Es ergänzt, wir ergänzen uns einander auch im Reden Gottes. Das zweite ist eben die Bestätigung. Gerade bei Sachen, wenn wir zum Beispiel irgendwie so einen Impuls von Gott haben, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, ihr habt irgendwie so einen Gedanken plötzlich und ihr fragt euch, ist das jetzt von Gott oder ist das mein eigener Gedanke? Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ihr merkt aber, es lässt euch nicht los, es bewegt etwas oder ihr habt vielleicht sogar einen Traum gehabt und ihr merkt, es löst was in euch aus. Dann ist es doch so schön und kraftvoll, wenn ich eine Gemeinschaft habe, zu der ich gehen kann und ich kann das einfach teilen, ganz offen und ehrlich und sagen, hey, das habe ich erlebt, das habe ich wahrgenommen, aber ich bin mir unsicher, was das jetzt bedeutet. Und dann gibt es andere, die vielleicht ähnliche Dinge hören, die vielleicht schon eine andere Erfahrung gemacht haben und sie können mich bestätigen. Das gibt mir Sicherheit an ganz vielen Stellen. Und schlussendlich natürlich, wenn ich sowas mache, in die Gemeinschaft zu gehen, braucht es nicht nur Bestätigung, sondern es braucht an der einen oder anderen Stelle auch Korrektur. Und das ist das Herausforderndste. Denn die anderen, die ersten zwei, die sind ja gut. Also wenn ich ergänzt werde, ist doch super. Da wird ja mein Horizont erweitert. Wenn ich bestätigt werde, noch besser, richtig gut. Ich habe es richtig erkannt, jawohl. Anderen sehen es auch so wie ich. Ich weiß, dass ich gut bin. Wenn ich aber korrigiert werde, das ist herausfordernd. Sich korrigieren zu lassen durch die Gemeinschaft. Da hat man vielleicht was entdeckt und man denkt sich, wow, so hat Gott zu mir gesprochen. Und die Gemeinschaft sieht es gar nicht. Auf den ersten Blick sieht es vielleicht nicht wie ein Vorteil aus, vielleicht erst wie ein Nachteil. Aber ich glaube, wenn wir ganz genau hinschauen, ist es ein Riesenvorteil. Warum? Weil unser Wunsch ist doch, wenn es um das Reden Gottes geht, dass wir das Reden Gottes klar erkennen, dass wir es richtig wahrnehmen, dass wir nicht irgendetwas mit unseren eigenen Gedanken uns ausdenken, sondern dass es echt ist, authentisches Reden Gottes ist und dass das dann Einfluss auf unser Leben hat. Und wenn ich eben da völlig auf der falschen Fährte bin, dann ist es ein Vorteil, wenn ich eine Gemeinschaft habe, die mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle korrigieren kann. Diese drei Dinge, sie zeigen uns, den Vorteil der Gemeinschaft oder anders ausgedrückt, sie zeigen uns, wie kraftvoll es sein kann, wenn ich das Reden Gottes in einem gemeinschaftlichen Kontext verstehe. Jetzt ist die Frage, was das für dich persönlich bedeutet. Was machst du jetzt damit? Jetzt kann es sein eben, dass du für dich persönlich sagst, okay, die Gemeinschaft als es im Reden Gottes wahrzunehmen, das war mir gar nicht so bewusst. Vielleicht ist das für dich neu, eben der Gemeinschaft eine Rolle zu geben im Reden Gottes, sie ganz bewusst da einzubinden. Dann möchte ich dich damit dazu ermutigen, diesem Gedanken weiter nachzufolgen und das zu prüfen. Auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, einfach diese Frage zu stellen, welche Rolle spielt die Gemeinschaft in der Art und Weise, wie Gott zu dir persönlich spricht. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, okay, ich finde das total wichtig und ich merke das, dass ich die Gemeinschaft mehr brauche, aber ich habe keinen Raum dazu. Dann ist vielleicht heute der Tag, wo du ganz bewusst auf die Suche gehen kannst, wo ist dein Raum, in dem du die Kraft dieser Gemeinschaft fokussiert auf das Reden Gottes wahrnehmen kannst. Wo sind die Menschen, die dich ergänzen, bestätigen oder korrigieren? Welchen Menschen gibst du das Recht, unter deinen Hut zu kommen, ganz nah ranzukommen an dich? Vielleicht hast du eine Kleingruppe. Das kann eine Kleingruppe sein. Oder eine Zweierschaft, mit einer Person nah unterwegs zu sein, einfach das zu teilen. Oder es kann hier das Gebetsteam sein, das Segnungsteam oder hier in der Gemeinde sonntags. Ich ermutige dich dazu, diese Räume aufzusuchen. Und diese Gemeinde hier, sie bietet ganz, ganz viele Räume, in denen man das machen kann. Vielleicht ist es aber auch so, dass du merkst, das ist alles wichtig und entscheidend, aber ich muss vielleicht eine gewisse Bereitschaft noch entwickeln. Und diesen Gedanken, mit dem möchte ich jetzt abschließen. Denn was wir brauchen, um diese Kraft der Gemeinschaft zu erleben, das hat etwas mit unserem Herzen zu tun, mit unseren Haltungen, die wir einnehmen. Denn es gibt einen Text im Neuen Testament, der steht nämlich genau zwischen 1. Korinther 12 und 14. Ich habe von beiden Texten was vorgelesen. Genau in der Mitte, wo es eben um die Rolle der Gemeinschaft geht, da lesen wir, was Paulus sagt. Er sagt, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Wenn wir Teil werden von einer Gemeinschaft und die Kraft der Gemeinschaft erleben wollen, aber diese Liebe in unserem Herzen nicht tragen, dann werden wir was verpassen. Denn diese Liebe, sie hat eine Kraft und sie ist so zentral. Ich lasse mich nur dann ergänzen, wenn ich die andere Person achte und schätze. Nur dann bin ich bereit, mich von ihr ergänzen, bestätigen oder korrigieren zu lassen. Und ich werde nur dann eine gute Person sein, die gut ergänzt, bestätigt oder korrigiert, wenn ich Liebe in meinem Herzen habe. Korrektur ohne Liebe ist wertlos. Sie bringt nichts. Korrektur mit Liebe lässt wachsen. Und wenn ich diese Liebe in mir trage, dann gibt es eine zweite Haltung, die ich brauche. Und auch die wird ein paar Verse weiter deutlich. Denn Paulus spricht davon, die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. All das wird aufhören, die Liebe nicht. Und dann sagt Paulus, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Und in diesem Vers ist so viel ausgedrückt, denn hier wird ganz simpel gesagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir erkennen immer nur ein Stück vom Ganzen. Und wenn ich das verstehe, wenn ich das erkannt habe, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist, dann führt mich das in die Demut. Und diese Demut, sie öffnet die Tür zu diesem Raum der Gemeinschaft. Denn ich komme eben mit dieser Demut zu den anderen und sage, ich habe ein bisschen was verstanden, aber der andere hat sicher was Großes verstanden und ich möchte davon lernen. auch wenn ich es nicht gleich so verstehe, was er meint. Vielleicht bin ich sogar manchmal anderer Meinung, aber ich habe die Demut in meinem Herzen, ihm zuzuhören und es ernst zu nehmen. Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus in dir ist größer als der Christus in mir. Das ist so schön zusammengefasst, was Liebe und Demut in meinem Herzen bewegt. Und vielleicht stehst du eben an dem Punkt zu merken, ja, Gemeinschaft ist wichtig, aber vielleicht müsstest du auch ganz konkret mal da in dein Herz schauen und dir diese Frage stellen, wie sieht's aus mit diesen Haltungen? Zum Abschluss dieser Predigt möchte ich dir diese drei Fragen mitgeben. Ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen, dann gehen wir in die Lobpreiszeit. Und diese drei Fragen, die kannst du dir einfach für dich persönlich jetzt stellen. Welche Rolle spielt die Gemeinschaft in deinem Leben, im Reden Gottes? Wem gibst du das Recht da? Wo hast du Räume, in denen du die Kraft der Gemeinschaft erleben kannst? Und wie sieht es um die Haltungen deines Herzens aus? Herr Jesus, ich möchte von Herzen Danke sagen für den Weg, den du freigemacht hast. Ich danke dir von Herzen, dass wir direkt, Vater, zu dir kommen dürfen. Jeder von uns hier in diesem Raum darf zu dir beten und Vater zu dir sagen. Das ist ein Privileg und das ist ein Geschenk. Danke. Und Herr, wir wollen dein Reden in unserem Leben wahrnehmen. Wir sehen uns danach, dass du uns begegnest auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich möchte darum beten, dass du diese Gemeinde hier segnest, diese Gemeinschaft, dass du zu ihnen sprichst, zu den einzelnen Personen hier und zur Gemeinschaft und dass sie das erleben dürfen, was du uns hier geschenkt hast miteinander. Diese Kraft der Gemeinschaft, dass die sichtbar wird und dass sie anziehend wird für Menschen, die hier aus der Umgebung das wahrnehmen. Ich bete darum, sprich in diese Gemeinde. Amen.